Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 62 bis 64 der Sure 10, Yunus, vorgetragen von Herrn Rosemi Razi'i.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. Wisset, über die Freunde Gottes kommt weder Furcht noch Trauer. Ihnen, die glaubend wurden und sich dem Wort Gottes nicht widersetzten, ist von Gott verheißen, Freude und Zufriedenheit in diesem als auch jenseitigem Leben. Und unabänderlich sind Gottes Worte. Und das ist wahrlich höchste Erlösung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 16. Januar 2024, gleich dem 26. Day 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IRGC-Raketen treffen Terroristenstützpunkte in Syrien und Mossad-Spionagezentrum in der irakischen Kurdenregion. Präsident Raisi fordert sofortige Umsetzung der Vereinbarungen mit Indien. Iranischer Außenminister verurteilt Angriffe der USA und Großbritanniens auf den Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IRGC-Raketen treffen Terroristenstützpunkte in Syrien und Mossad-Spionagezentrum in der irakischen Kurdenregion. Die iranischen Revolutionsgarden IRGC haben ballistische Raketen auf Stützpunkte von Terroristen in Syrien abgefeuert, die an den jüngsten Anschlägen in Iran beteiligt waren, sowie auf ein Spionagezentrum des israelischen Regimes in der irakischen Kurdenregion. Nach Angaben der IRGC zielte der erste Raketenangriff auf Versammlungsorte von Kommandeuren und auf Hauptelemente der jüngsten Terroranschläge in den iranischen Städten Kerman und Rask. Die Revolutionsgarden fügten hinzu, die IS-Verstecke in Syrien würde identifiziert und mit einer Reihe ballistischer Raketen zerstört. Der IS bekannte sich zu zwei Explosionen, bei denen am 3. Januar an einer Gedenkzeremonie für Irans obersten Antiterrorkommandeur General Qasem Soleimani in der südostiranischen Stadt Kerman fast 100 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Später im selben Monat ereignete sich ein weiterer Terroranschlag auf eine Polizeistation in der südostiranischen Stadt Rask, bei dem 11 Polizisten getötet und mindestens 6 weitere verletzt wurden. Die IRGC teilten in einer Erklärung mit, dass ein weiterer Raketenangriff auf ein Hauptspionagezentrum des israelischen Spionagedienstes Mossad in der irakischen Kurdenregion geflogen sei. Die IRGC fügten hinzu, dass der Raketenangriff auf die irakische Kurdenregion das dortige Mossad-Zentrum völlig zerstört habe. In der IRGC-Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass das Mossad-Zentrum zur Entwicklung von Spionageoperationen und zur Planung von Terroranschlägen in der gesamten Region, insbesondere in Iran, genutzt wurde. Der Raketenangriff auf das Mossad-Zentrum, fügte die Erklärung hinzu, sei eine Vergeltung für die jüngsten Ermordungen der Kommandeure der Widerstandsfront durch das zionistische Regime. Die IRGC versicherten außerdem der großen Nation Irans, dass sie die böswilligen Terrorgruppen, die gegen die iranische Nation aktiv sind, wo immer sie sind, finden und sie für ihre beschämenden Taten bestrafen werden. Präsident Raisi fordert sofortige Umsetzung der Vereinbarungen mit Indien. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat gesagt, Iran und Indien sollten die Umsetzung bilateraler Abkommen beschleunigen, einschließlich eines strategischen Projekts zur Entwicklung des Hafens Chobahar. Bei einem Treffen mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Montag in Teheran sagte Raisi, die beiden Länder sollten Strategien verabschieden, um eine Verzögerung bei der Umsetzung der Abkommen auszugleichen. Indien hat einen Teil von Chobahar an der iranischen Südostküste entlang des Golfs von Oman ausgebaut, um den Handel mit dem Iran, Afghanistan und den zentralasiatischen Staaten zu erweitern. Raisi verwies auf die tief verwurzelten Beziehungen zwischen Teheran und Neu-Delhi und forderte beide Seiten auf, das Niveau der Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu stärken, darunter Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Verkehr und Energie. An anderer Stelle in seinen Ausführungen sagte der iranische Präsident, Israels Gräueltaten gegen das palästinensische Volk in Gaza seien ein klares Beispiel für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Ende der Angriffe Israels auf Gaza, die Bestrafung des zionistischen Regimes und die Erfüllung der Rechte des palästinensischen Volkes sind der einzige Weg, um Stabilität und Sicherheit in der Region wiederherzustellen, betonte Raisi. Er fügte hinzu, dass Indien eine wichtige Rolle bei der Beendigung der Angriffe des israelischen Regimes auf Gaza, der Aufhebung der Blockade gegen den Streifen und der Wiederherstellung der Rechte des palästinensischen Volkes spielen könne. Jaishankar seinerseits sagte, Indien sei daran interessiert, umfassende und langfristige Kooperationsabkommen mit Iran abzuschließen. Indien sei gegenüber seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Entwicklung des Hafens Chobahar und des Ausbaus der Zusammenarbeit mit Iran voll und ganz verpflichtet, fügte er hinzu. Raisi und Jaishankar tauschten sich auch über die gemeinsame Haltung der beiden Länder im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, die Zusammenarbeit zur Schaffung von Stabilität und Sicherheit in Afghanistan, den Ausbau des gegenseitigen Handels, insbesondere durch nationale Währungen, und die Aufrechterhaltung der Schifffahrtssicherheit in internationalen Gewässern aus. Jaishankar traf am Montag an der Spitze einer Delegation in Teheran ein, um Gespräche mit hochrangigen iranischen Regierungsverantwortlichen zu führen. Iranischer Außenminister verurteilt Angriffe der USA und Großbritanniens auf den Jemen. Der iranische Außenminister hat die jüngsten Angriffe der USA und Großbritanniens auf den Jemen als illegal und strategischen Fehler verurteilt. Bei einem Telefonat am frühen Dienstag mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, unterstrich Hossein Amir Abdullahian die prinzipielle Haltung der Islamischen Republik zum Schutz und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Schifffahrt. Durch das Anhalten von Schiffen, die in die besetzten palästinensischen Gebiete fahren, versucht der Jemen, den Verbrechen und dem Völkermord des zionistischen Regimes an Zivilisten in Gaza ein Ende zu setzen, sagte Amir Abdullahian. Er fügte hinzu, dass die illegalen Maßnahmen der USA und Großbritanniens beim Angriff auf den Jemen einen strategischen Fehler darstellten, der zu einer weiteren Eskalation der Spannungen in der Region führen würde. Seit Beginn der Militäraggression des israelischen Regimes gegen Gaza Anfang Oktober 2023 haben die USA und ihre westlichen Verbündeten das Besatzerregime bei seinen Angriffen auf Palästinenser in den belagerten Gebieten finanziell und logistisch unterstützt. Im Rahmen ihrer Unterstützung für die Palästinenser haben die jemenitischen Streitkräfte und die Widerstandsbewegung Ansarullah im vergangenen Monat mehrere Schiffe ins Visier genommen, die sich im Besitz des israelischen Regimes befinden oder trotz mehrerer Warnungen auf Häfen in den besetzten Gebieten im strategisch wichtigen Roten Meer zusteuern. An anderer Stelle in seinen Ausführungen äußerte der iranische Außenminister seine Besorgnis über die komplizierte humanitäre Lage im belagerten Gazastreifen und bekräftigte die Bereitschaft Irans, humanitäre Hilfe für das palästinensische Volk in dem Gebiet zu leisten. Der UN-Generalsekretär äußerte seinerseits seine Besorgnis über eine weitere Ausbreitung der Konflikte in der Region und sagte, die Weltorganisation versuche, den Krieg zu stoppen und das Leid der Menschen in der Region zu lindern. Er verurteilte erneut die anhaltende militärische Aggression gegen Gaza und betonte die Notwendigkeit, sie zu stoppen und den Palästinensern dort humanitäre Hilfe zu leisten. Guterres lobte auch die Rolle der Islamischen Republik bei der Herstellung des Friedens und der Stabilität in der Region. Amir Abdullahian zu Lavrov. USA haben mit Angriff auf Jemen strategischen Fehler begangen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Montag bei einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov gesagt, dass die US-Entscheidung über Angriffe auf den Jemen ein strategischer Fehler gewesen sei. Amir Abdollahian teilte Lavrov mit, dass die USA eine Militarisierung des Roten Meeres anstrebten, nachdem es ihnen gelungen sei, den UN-Sicherheitsrat davon zu überzeugen, eine Resolution zur Verurteilung von Angriffen auf die Schifffahrt in der Region zu verabschieden. Die Resolution kam vor dem Hintergrund der Angriffe der Ansarullah-Bewegung auf Schiffe, die mit dem israelischen Regime in Verbindung stehen, und als Reaktion auf die anhaltende Aggression dieses Regimes im Gazastreifen. Als Vergeltung starteten amerikanische und britische Kampfflugzeuge und Schiffe am Freitag Dutzende Luftangriffe im Jemen, bei denen 5 Menschen getötet und 6 weitere verletzt wurden. Die anhaltenden israelischen Angriffe auf Gaza und die US-Interventionsmaßnahmen im Roten Meer werden die Instabilität in der Region verstärken, warnte Amir Abdollahian. Lavrov antwortete darauf, dass der aktuelle Zustand im Roten Meer eine Folge der verschärften Spannungen in Palästina sei. Die beiden Außenminister erörterten auch bilaterale Fragen zwischen Iran und Russland und bekräftigten den Ausbau der Handelsbeziehungen durch verstärkte Aktivitäten auf Frachttransitrouten in den beiden Ländern und in der Region. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Masoud-e Bakhtiari mit dem Titel Koshki. Das heißt, es wäre schön.
دست یکه بگیریم و جار بزنیم همه ما در
کار بدونیم میشه کار نبا بکنیم به نمیس از دار بگیریم و به بازیم یا همه چوبی و سرناز رخت نوانه به پوشنگو زده بی تاز مخمل رب کنینی که به میدون بیان یه دو تا کر جوباز کل بزنن همه دور یلچی قفل کاغ تاراز کار بگوین میشه کانه ها بکنه به منیزم دار بگیریم و به بازیم یو همه چوبی و سرناز
یو دور تو بزن کلو گالا کور تو بریز تو بغاز
گو بگوین میشه کالم خوف بکنه نگساز دور تو بزن کلو گالا کور تو بریز تو بغاز
بل بکنین که جمع بگو همه میری گل و زنگل رخت نوانه به پوشنی گو زده بی تاز مخمل رب کنین که به میدون بیان یه دوتا کر چوباز کل بزنن همه دور گلچی فخه کوی تاراز
دور بگوین میشه کار یه ها بکنه نمه نیستم دار بگیریم و به بازیم گو همه چوبی و سرناز
بیاییم که بابا یکی دیتا صاب بزنیم که دو گاله کار بگوییم میشه گاله حاف بکنه به من ساز دور بگیریم و بوازیم یو همه چوبی و سرناز
کار بگوییم میشه گاله حاف بکنه به من ساز دور بگیریم و بوازیم یو همه چوبی و سرناز کار
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Thank you. Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Sie erinnern sich bestimmt, dass wir Ihnen in der letzten Sendung das Dorf Vakhone aus der Provinz Hamedan vorgestellt haben. In der heutigen Folge werden Sie zwei Dorfgemeinde Alisat und Khaku in Hamedan kennenlernen. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Alisat liegt 75 Kilometer nordwestlich von der Stadt Hamedan im Westen Irans. Es liegt an einem Berghang und hat ein angemessenes Bergklima. Seine Geschichte geht bis in die Zeit von Safaviden-Dynastie zurück und die Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft. Die alte Struktur dieses Ortschaft, die ineinander gelegene Gassen mit traditioneller Architektur, die vielen Bäche, die Berghangaussicht und die zahlreiche Obstgärten schaffen eine attraktive und sehenswürdige Landschaft. Der Pilgerort Zeid und die alte Moschee dieses Dorfes gelten als interessante Merkmale, aber die Höhle in dieser Ortschaft namens Alisat machte diesen Ort weltberühmt. In Alisat liegt einen der Naturwunder der Welt, eine einzigartige Wasserhöhle, in der man mit dem Boot fahren kann, eine Höhle namens Alisat, die 1900 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Alisat liegt im Süden des Dorfes und in den sogenannten Subashi-Bergen. Außerdem gibt es noch zwei weitere Höhlen namens Subashi und Sarab, 7 und 11 Kilometer entfernt von der Alisat-Höhle. Diese hat einzigartige Eigenschaften. Nach Angaben von Experten entstand sie in der zweiten geologischen Zeit vor 137 bis 190 Millionen Jahren. Die Räume, Wege und innere Gänge der Höhle bildeten sich durch Ablagerungen sowie Rutsch- und Bodenbewegungen. Historisch gesehen berichtet man, dass diese Höhle in der safavidischen Zeit entdeckt wurde. Forschungen in der Höhle und auch das gefundene Keramikgeschirr beweisen, dass schon in der Zeit der Seldschuken dort Menschen gelebt haben können. In 1962 begann ein Bergsteigerteam in die Höhle zu forschen. Ab 1967, nach den benötigten Beleuchtungen, durfte auch die Öffentlichkeit die Höhle bewundern und seitdem gilt sie als eine Sehenswürdigkeit der Provinz Hamedan und als eine natürliche Attraktion für den Tourismus. Am Eingang und zu Beginn der Höhle sind auf einer großen Fläche der Decke und Wände Calciumcarbonat-Ablagerungen zu sehen, die darauf hinweisen, dass es auch hier früher Wasser gab. Die Tiefe des Wassers schwankt zwischen einem halben bis zu 14 Metern. Die Alisat-Höhle hat auch viele Kanäle und einige davon sind immer noch unbekannt geblieben. Um die Höhle zu besichtigen, muss man zuerst ein Stück mit dem Boot fahren, danach geht man einen relativ weiten Weg auf trockenem Boden. Für den Weiterfahrt nimmt man dann wieder ein Boot.
In Alisat befinden sich viele Wege und Gänge, wovon schon insgesamt 14 Kilometer entdeckt worden sind. 4 Kilometer davon, nämlich jene, die mit Scheinwerfern beleuchtet sind, können von Besuchern besichtigt werden. Der Hauptplatz dieser Höhle besteht aus vielen großen und kleinen ineinander gelegenen Sälen, die durch Flure und Gittergänge miteinander verbunden sind. Manche davon haben eine Grundfläche von mehr als 100 Quadratkilometern. Als Wasserquellen von Alisad sind das unterirdische Wasser sowie die kleinen Bäche, die als Wassertröpfchen von Wänden und Deckentropfen zu nennen. Im Allgemeinen bildete sich diese Höhle in vielen Jahren durch Erosion und Bildung von Lochfraßen in den Kalkfelsen, die dann allmählich miteinander in Verbindung kamen. Das Wasser zählt gemäß der Temperatur zu Kaltwasser etwa 12 Grad und es hat keinen besonderen Geruch und auch keinen Geschmack. Es ist hellblau und sehr klar, so dass man an manchen Stellen mit natürlicher Beleuchtung und bloßem Auge bis zu 5 Meter Tiefe ganz gut sehen kann. Nach Labortesten ist das Gewässer von Alisad pH-neutral und wegen dem enthaltenen Kalksalz kann es nicht als Trinkwasser verwendet werden. Es befinden sich darin zudem keine Arten von tierischem Leben. Im Allgemeinen ist die Sicht in dieser Höhle sehr klar. Die Luft ist leicht, rein, staubfrei und es ist ruhig. Wird dort eine Kerze angezündet, so bleibt die Flamme ohne jegliche Bewegung. Die Höhle hat jährlich tausende Besucher und das Tourismushotel im Dorf kann nur einen kleinen Teil der Besucher aufnehmen. In Alisad werden verschiedene Handarbeiten wie Töpferwaren, Keramik, dekorative Teppichrahmen, kleine sowie kurzhaarige Teppiche, Kissen, Strümpfe und Schals angeboten. Die Reisenden können außer Handarbeiten auch hochqualitative Milchprodukte als Souvenirs von Alisad mitnehmen. Als einheimische Speisen kann man die besonderen Suppen, Fleischeintöpfe, Kebab, Halim, Klöße und Milchbrote nennen. Liebe Hörerfreunde, das 500 Jahre alte Dorf Horku, das 7 Kilometer von Hamedan entfernt liegt, zählt ebenfalls zu den sehenswürdigen Ortschaften der Provinz Hamedan. Es liegt 2300 Meter über dem Meeresspiegel und hat eine tropikal-mediterrane Luftmasse, sehr kalte Winter und relativ warme und trockene Sommer. Der saisonale Fluss Horku fließt im Süden dieses Dorfes. Wirtschaftlich stützt sich Horku auf Landwirtschaft und Viehhaltung. Diese Gemeinde liegt auf einem scharfen Abhang und steinernem Boden, umgeben von vielen großen Obstgärten und dichten schönen Bäumen, wobei die bergige Landschaft die Aussicht noch attraktiver gestaltet. Auch die Wälder mit ihren verschiedenen Pflanzenarten und die Weiden- und Winterquartiere zählen zu den wichtigen natürlichen Sehenswürdigkeiten des Dorfes Horku. Das Mausoleum von Imamsadeh Babatahir, das in der Zeit der Safaviden auf einem Hochland im Süden von Horku errichtet wurde, gilt als eine historische religiöse Stätte. Die Bewohner des Dorfes kennen die Geschichten von Babatahir. Er war Mystiker und Dichter und schrieb im 11. Jahrhundert in der Zeit der Seldschuken seine Gedichte. Bobo war früher ein Titel, mit dem man ältere Personen bezeichnete und Orion nannte man ihn, weil er sich nicht zu den weltlichen Dingen hingezogen fühlte. Nun sind wir wieder am Ende unseres Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal und einer weiteren Folge dieser Sendereihe Gott schütze Sie. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homer Yunus Shajarian mit dem Titel Rahon Nemi Konat Ayom, auf Deutsch, die Zeiten lassen nicht zu.
که داد خود به ستانم که داد خود به ستانم به بوسه از دهنش به بوسه از دهنش ها همان کمند بگیرم که سید خاطر خلق بدانمی کند و در کشم بخیشتم کشم بخیشتم خدا
بریدن لطافت تو جام بر بدنش
در این روش که تایی گر به مرده برگذری عجب نباشد زگر نره آید از کفنش
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Weiterhin guten Empfang.
Wir möchten auch heute über weitere Faktoren, die die Familie festigen und über die Merkmale einer gesunden und ausgeglichenen Ehe sprechen. In erfolgreichen Familien herrschen Verständigung und das Prinzip der Mitbeteiligung. Dies ist möglich, wenn die Eheleute nach Einstimmigkeit streben. Die Psychologen sagen, wenn sie sich in die Lage ihres Ehepartners versetzen können, haben sie die Verständigung mit ihm erreicht. Dann ist eine wirklich gute Beziehung gegeben. Eheleute sollen die Augenblicke, in denen sie miteinander zu Hause verbringen, zu schätzen wissen. Von großem Wert sind dabei das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Achtung. Doch auf was muss man achten, wenn man den Weg zur Verständigung ebnen will? Die Psychologen sagen, gut zuhören ist eine Kunst und spielt eine wichtige Rolle für das gegenseitige Verständnis. Hören Sie Ihrem Ehepartner bei einem Gespräch genau und freundlich zu und zeigen Sie ihm, dass Sie ihn achten. Außerdem sollten Sie auf seine Stimmung und seine Einstellung Rücksicht nehmen und versuchen, das Gespräch mit einem Thema, das ihm gefällt, zu beginnen. Vermeiden Sie es, Ihren Ehepartner mit anderen zu vergleichen. Dies schadet ernsthaft Ihren guten Beziehungen. Ihr Ehepartner ist in sich ein einmaliger Mensch. Sie sollten seine heutigen Eigenschaften mit den Eigenschaften, die er früher hatte, vergleichen und ihn loben, wenn er sich gebessert hat. Dies trägt zum gegenseitigen Verständnis bei. Die Art, wie wir kommunizieren, ist ein wichtiger Faktor für die Verständigung. Jedes Wort und jeder Ausdruck hat eine seelische und emotionelle Wirkung. Eine gelungene sprachliche Kommunikation ist eine Beziehung, in der keine Seite unliebsame und beleidigende Worte benutzt. Eine nette und freundliche Sprechweise ruft Vertrauen in anderen hervor und fördert die Verständigung zwischen Eheleuten. Für die Herstellung von gegenseitigem Verständnis wird darüber hinaus wie folgt empfohlen. Zur Erreichung von Verständigung sollte jeder Ehepartner bei seinen Entscheidungen auch den Platz, den er andere einnimmt, in Betracht ziehen. Er soll ihn nicht aus seinen Entscheidungen heraushalten und sie sollten ihre Meinungen gegenseitig beachten und nicht eigenmächtig handeln. Natürlich ist das Einverständnis zwischen Eheleuten eine relative Sache und es kann nicht erwartet werden, dass Eheleute in allen Dingen übereinstimmen. Gemeint ist, dass sie in den meisten Versuchen im Einklang zueinander handeln. Ob dies gelingt, hängt von der Kenntnis von Frau und Mann voneinander ab. Mit den Jahren vertieft sich die Kenntnis der Ehepartner übereinander. Deshalb sollten junge Ehepaare nicht erwarten, dass es schon in den ersten Jahren nach der Heirat sofort zu einer vollständigen Harmonie kommt. Eine junge Frau schreibt, wir sind seit 5 Jahren verheiratet und haben uns von Anfang an vorgenommen, ehrlich zueinander zu sein und eine Einigung zu erzielen. Zu Beginn gab es noch keine vollständige Übereinstimmung zwischen uns, aber mit der Zeit lernten wir uns besser kennen und verstehen und unser Leben wurde immer schöner. Mein Ehemann ist mir eine große Hilfe in häuslichen Angelegenheiten. Ich bin Medizinstudentin und viele Stunden außer Hause. Aber er beschwert sich nicht und versucht mir, einige Aufgaben abzunehmen. Ich bin ihm immer für sein Verständnis und seine Hilfen dankbar. Unsere Beziehungen sind derartig, dass keiner von uns ungehalten reagiert, wenn wir uns in einer Angelegenheit übereinander ärgern. Wir warten ab, um bei einer günstigen Gelegenheit uns zusammenzusetzen und darüber zu sprechen. Mein Mann und ich geben unsere Privatangelegenheiten nicht vor den anderen preis und unterstützen uns in schwierigen Zeiten gegenseitig.
Dr. Shadafi sagt, durch die Ehe legen die Eheleute ein wichtiges Kapital für ein gemeinsames Unternehmen zusammen. Bei diesem gemeinsamen Unternehmen geht es nicht um finanzielle Anlagen, sondern um menschliches Kapital wie Geist, Gefühle und Wünsche. Bei diesem Bündnis bereiten sie sich auf zukünftigen Erfolg und Misserfolg vor und übernehmen im geeigneten Verhältnis einen Anteil der Verantwortungen. Wie es aus dem Brief dieser Frau zu ersehen ist, geht ihr Mann nicht nur außerhalb des Hauses seiner Verantwortung nach und zieht keinen Strich zwischen sich und den Aufgaben seiner Ehefrau, sondern übernimmt gerne Aufgaben, die üblicherweise der Frau obliegen. Damit ermuntert er sie bei ihrem Tun und ruft in ihr ein wertvolles Gefühl hervor. Diese fruchtbare Mitbeteiligung an den Verantwortungen in der Familie erleichtert beiden die Arbeit und bereitet ihnen Freude. Diese Frau könnte natürlich, indem sie sich für die Berufstätigkeit ihres Mannes interessiert, auch für ihn eine gute Beraterin sein. Wenn die Ehefrau mehr über den Beruf des Ehepartners erfahren möchte, verspürt der Mann, wie wichtig seine Arbeit ist. Die Frau kann in ihrem Mann die Zuversicht hervorrufen, dass sie ihn versteht und dass er mit ihrer Hilfe und Unterstützung rechnen kann. Für die Partnerschaft ist nicht nur wichtig, dass man sich gegenseitig hilft. Das eigentliche Ziel einer Arbeitsteilung und Mitbeteiligung ist die Wahrung der Familie. Jedes Mitglied der Familie sieht bei einer solchen Mitbeteiligung nicht nur seine eigenen Wünsche, sondern bezieht die Wünsche aller Familienmitglieder ein und möchte das Wohl der ganzen Familie. Natürlich muss die Hilfe und Mitbeteiligung auf Gegenseitigkeit beruhen. Es darf nicht so sein, dass ein Ehepartner ständig um das Wohl der Familie bemüht ist und Opfer bringt und der andere diesen Angelegenheiten mit Gleichgültigkeit begegnet. Laut den islamischen Lehren ist das gemeinsame Schaffen und die gegenseitige Hilfe ganz besonders bei der Erledigung von häuslichen Pflichten wichtig. Dies wird nicht nur im Koran, sondern auch durch die Lebensweise der großen Persönlichkeiten der Religionen hervorgehoben. Die Vorbilder der Religion haben gute Beispiele und Ratschläge vorgelegt. Einmal hat der Prophet des Islams zu Imam Ali gesagt: O Ali, jemand, der nichts unterlässt, um der Familie zu dienen, dessen Namen schreibt Gott zu der Schar der Märtyrer. Der Prophet ist selber mit gutem Beispiel vorangegangen. Er half seiner Gemahlin im Hause. Wer sich klar macht, welche guten Resultate die gegenseitige Hilfe im Kreis der Familie bringt, der erkennt auch den Wert dieser Hilfe. Sachverständige in Familienfragen empfehlen: Wenn Sie so viel zu tun haben, dass Sie praktisch Ihrer Frau nicht helfen können, dann sagen Sie ihr wenigstens, dass Sie ihr gerne helfen würden, damit sie sich über geistige Unterstützung freut. Zum Schluss des heutigen Beitrages noch ein Wort des Propheten, das die anderen ermuntern soll, seinem Beispiel zu folgen. Die Besten von euch sind diejenigen, die am besten mit ihrer Familie umgehen, und ich bin der, der am besten von euch allen mit meiner Familie umgeht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.